Nur mehr Jesus ist unser Thema und wir hatten das im Hinblick auf Weihnachten gestartet, aber wir haben empfunden, dass wir dort weitermachen sollten und uns nur mit Jesus beschäftigen sollten, mal am Anfang dieses Jahres, weil das macht einen Unterschied. Wir werden in den nächsten Sonntagen werden verschiedene Personen über verschiedene Attribute über Jesus etwas dazu sagen. Und heute möchte ich über diese Botschaft, diesen Titel setzen, Nummer Jesus, Herzenseroberer. Und das passt sehr gut, was wir gerade auch jetzt schon an Impulsen gehört haben, weil Jesus ist der Herzenseroberer. Und ich muss an eine Stelle denken, die wir in Johannes 17 lesen, das ist ja das hohe priesterliche Gebet, das, was Jesus betete ganz am Ende seines Lebens, es ist sein geistliches Vermächtnis, das, was er für seine Jünger und schließlich auch für uns bis in unsere gegenwärtige Zeit betete. Und der letzte Vers in diesem Gebet, in diesem sogenannten hohen priesterlichen Gebet, ist sehr interessant. Damit möchte ich heute Morgen einfach mal einsteigen. Und da sagt, betet Jesus zum Vater und ich habe ihnen, Vater, deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Hier wird uns mitgeteilt in diesem Vers, wie Gott der Vater eigentlich für Jesus empfindet und warum der Vater Jesus einen Namen gegeben hat, über jeden Namen anderen Namen ist. Der Vater hat große Leidenschaft für Jesus. Und hier in diesem Vers wird uns gesagt, dass wir mit dieser selben Leidenschaft, die der Vater für Jesus hat, auch mit dieser Leidenschaft leben sollen. Der Vater ist voller leidenschaftlichen Liebe für Jesus und diese leidenschaftliche Liebe soll auch in uns sein. Und das ist das Starke im christlichen Glauben, weil wenn Jesus das Leben eines Menschen betritt und dessen Herz erobert, dann passieren ganz gewaltige Dinge. Ich musste auch noch mal auch in mein eigenes Leben denken. Und sicherlich ist es gut, wenn wir immer wieder uns daran erinnern, was passierte, als Jesus unser Leben betreten hat. Und es ist ja so, natürlich, wir haben ihm die Tür geöffnet, aber es ist nicht aus uns, dass wir aus Gott geboren sind, sondern es ist sein Werk. Er hat unser Leben betreten. Und an dem Moment, wo er kam, mächtig kam unser Leben, da ist etwas geschehen. Ich muss mich daran erinnern an die Zeit, das geht zurück an das Jahr 1980. Ich war 16-jährig und ich weiß, wie ich ganz alleine nach einer christlichen Veranstaltung durch den Wald ging, ganz alleine durch den dunklen Wald. Und plötzlich war dieser dunkle Wald strahlend hell. So kam es mir zumindest vor. Und Jesus Christus begegnete mir als junger Mensch. Das war mächtig. Und das Einzige, was ich sagen könnte, Jesus, komm in mein Leben, ich will nur für dich leben. Und an diesem Zeitpunkt, und ich kann das nicht erklären, ich kann das nicht irgendwie festmachen, ich habe da nicht ein Seminar besucht oder jemand hat mir gesagt, tu dies und jenes. Ich hatte plötzlich aus dem heiteren Himmel ein Verlangen zu beten. Ich hatte ein Verlangen nach dem Wort Gottes, die Bibel zu lesen. Ich hatte ein Verlangen, meinen Glauben mitzuteilen. Keiner musste mir sagen, als Christ muss man evangelisieren. Das musste mir gar keiner sagen, weil etwas in mir angefangen hatte, ein Feuer zu brennen, eine Leidenschaft für Jesus. Und diese Leidenschaft ist immer noch da. Manchmal ist sie so ein bisschen verschüttet unter diesen ganzen Ablenkungen und auch durch die Prozesse des Lebens. Und ich wünsche mir gar nicht diese Leidenschaft wie damals, weil da waren auch andere Dinge, die so unausgegoren waren dabei. Aber eins wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass mein Herz brennt für Jesus bis zum letzten Tag. Dass ich in der Lage bin, Jesus zu lieben, leidenschaftlich, wie der Vater Jesus liebt. Und Leidenschaft hat ja mit Hitze zu tun, nicht wahr? Hat mit hoher Temperatur, mit Wärme zu tun, mit Heißsein zu tun. Und die Bibel nennt das auch übrigens brennend im Geist sein. Das ist genau das. Sei brennend im Geist. Das ist die Aufforderung des Wortes Gottes an uns. Sei brennend im Geist. Und das ist ja total entgegengesetzt zu dem, was heute propagiert wird, nämlich cool zu sein. Und ich finde es ja auch gut, wenn man mal cool ist. Aber cool zu sein ist genau das Gegenteil von brennend zu sein. Und ein cooler Christ, das ist eigentlich ein totaler Widerspruch. Und ich weiß natürlich, was gemeint ist. Cool sein bedeutet, einfach lässig sein und gut drauf sein. Aber wir sind oftmals so betont cool. Das heißt, wir zeigen keine Gefühls, keine Regung, keine Emotionen und wir sind absolut immer hoch überlegen all den Dingen und sind sehr coole Typen. Aber ich möchte nicht cool sein, sondern heiß sein. Das ist etwas, wo ich glaube, dass wir Gott erleben werden, wenn wir so leben. Aber was passiert eigentlich, und das ist das, was uns heute Morgen ganz kurz beschäftigen soll, was passiert eigentlich, wenn wir uns zu Jesus hinwenden? Und denkt daran, heute die Botschaft heißt Jesus, der Herzenseroberer. Und das ist das, was ich glaube, was er tun möchte in unseren Herzen. Und ich möchte das hier in drei Begriffen festmachen, einfach so, dass wir etwas haben, dem wir gut folgen können. Was passiert, wenn wir uns Jesus hinwenden? Und ich möchte das jeweils an einer Bibelstelle auch aufzeigen. Und das Erste, was passiert, das, was der Effekt ist, wenn wir uns zu Jesus hinwenden, ist Fokussierung. Und es gibt eine Geschichte in den Evangelien, die ist gewaltig, die hat mich immer fasziniert. Und wann immer ich zurückgehe in diese Geschichte, da muss ich sagen, das ist so stark. Das will ich erleben. Dafür lebe ich. Und diese Geschichte ist von der Verklärung von Jesus. Als er drei seiner Jünger nahm und mit ihnen auf einen Berg ging, nämlich wahrscheinlich ist es der Berg Tabor in Galiläa gewesen. Und sie verbrachten dort Zeit auf dem Berg. Und es heißt dort, dann lesen wir in Matthäus 17, Vers 2, ab Vers 2, er wurde vor ihnen umgestaltet. Jesus erlebte eine Metamorphose. Hier ist dieses Wort, Metamorpho, Umwandlung, Umgestaltung. Er wurde in eine völlig andere Person umgestaltet. Er wurde vor ihren Augen verherrlicht. Das heißt hier, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider wurden wie weiß wie das Licht. Und siehe, Moses als Vertreter des Gesetzes und Elia als Repräsentant, Vertreter der Propheten erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Stellt euch die Situation vor. Und jetzt kommt Folgendes. Petrus aber begann und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich dir hier drei Hütten machen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Es war nett gedacht, nicht wahr? Es war ein guter Gedanke. So wie wir Menschen sind, haben immer gute Ideen. Und während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihre Angesichter und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat zu ihnen hin und sagte, steht auf, fürchtet euch nicht. Und jetzt kommt dieser entscheidende Satz. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als ihn, Jesus allein. Das geschieht, wenn wir zu Jesus hinwenden. Wir sehen niemand mehr außer Jesus allein. Und diese Geschichte ist so wichtig für uns, weil uns geht es auch so oft wie Petrus. Wir sind auch so wie der Petrus. Petrus ist der Prototyp für einen Menschen, der alles richtig machen will, der übereifrig ist. Und der auch so diese Hybris besitzt, dass er weiß, was zu tun ist und was das Richtige ist. Und es heißt hier, dass Petrus, stellt euch das einmal vor, die Situation, Jesus wird verwandelt, nimmt diese Herrlichkeitsform an, dann kommen Moses und Elia, erscheinen ihm in dieser Vision, die Jünger sehen das, und dann wagt Petrus es in dieser Situation, die so heilig ist und so überwältigend ist, dann wagt es Petrus tatsächlich, da irgendwie das Heft in die Hand zu nehmen. Und du siehst hier, dass er sich selbst viel zu wichtig nahm. Und ich glaube, das ist das, was auch uns oftmals so oft in dieser Zeit passiert. Wir nehmen uns viel zu wichtig. Wir denken, wir sind irgendwer. Und Petrus dachte, er ist jemand. Er ist ja jemand, der auserwählt wurde, mit Jesus auf den Berg zu ziehen. Und natürlich, was wir sehen ist, er fing an, heißt es hier, zu reden. Und das ist das, was oftmals unser großes Problem ist. Wenn wir uns zu wichtig nehmen, fangen wir an zu reden. Und unser Lieblingsthema ist, ich selbst, stimmt's? Das ist ein Ausdruck unserer Zeit. Wir sind genauso wie dieser Petrus. Er redete viel. Menschen, die viel reden, die immer erzählen, möglichst von sich erzählen, die haben ein Problem, sie sind viel zu sehr auf sich selbst fixiert. Und die haben die besten Absichten, wie Petrus auch. Er wollte etwas Gutes und Bedeutsames tun für Gott. Ja, er wollte ja was ganz Besonderes tun. Er wollte 3 tolle Hütten bauen, aber er sollte nur eines tun. Und das ist hören, was Jesus ihm sagt. Und ihn allein sehen. Und diese Fokussierung geschieht eben, wenn wir uns Jesus hinwenden. Ich glaube, das ist so wichtig in dieser Zeit, in der wir leben. Weil in seiner Herrlichkeit zu sein, bedeutet nur Jesus und Jesus allein zu sehen. Wisst ihr, wenn wir den Raum der Herrlichkeit betreten, alles andere wird irrelevant. Jeder, der das erlebt hat, wird das bezeugen. Ich kann das bezeugen. Plötzlich werden Dinge, die so wichtig und so groß und dramatisch und erdrückend erschienen, plötzlich werden diese Dinge irrelevant. Sie sind immer noch da, aber in dem Raum seiner Herrlichkeit wird alles andere irrelevant. Und deswegen sind die Zeiten, in denen wir ihm begegnen, nicht nur über ihn nachdenken, sondern ihm wirklich begegnen. Wir können auch heute Jesus in seiner Herrlichkeit begegnen. Darum ist uns der Geist Gottes gegeben worden. Ich glaube, dass ein Moment, ein Augenblick, ein Touch von Gott mehr bewirken kann als 100.000 Stunden Gutes zu tun für Gott oder das Richtige zu lesen oder in irgendwelche Veranstaltungen zu gehen. Einen Augenblick berührt zu werden von seiner Herrlichkeit macht den ganzen Unterschied. Wisst ihr, diese Begegnung auf diesem Berg Tabor damals, die hat Petrus so dermaßen geprägt. Wisst ihr, Petrus hatte viele Dinge mit Jesus erlebt. Er hatte viele Wunder erlebt. Er hatte erlebt, wie Jesus Tote auferweckte, wie Jesus die Augen der Blinden öffnete, wie die Lahmen gingen. Er sah, wie die verkrüppelten Glieder eines Menschen plötzlich wieder normal wurden. Kreative Wunder, Übernatürliches hatte er erlebt. Er hatte erlebt, wie Jesus über das Wasser ging, den Sturm stillte und so weiter. Aber wisst ihr, das Einzige, was Petrus einfällt, als er seine Briefe schreibt und über Jesus und über sein Mandat, sein apostolisches Mandat spricht, das Einzige, was ihm kommt, ist die Erinnerung an dieses Ereignis. So tiefgreifend war diese Begegnung auf diesem Berg mit Jesus in der Herrlichkeit, das war das Einzige, worüber er spricht in seinen Briefen. Und so ist es eben auch. Wenn Jesus in unser Leben tritt, dann wird alles andere zweitrangig. Er beansprucht, die Nummer eins zu sein. Und zwar in jedem Bereich unseres Lebens. Und er möchte auch uns in dieser Zeit, er möchte in unser Leben hineintreten. Und er möchte der Mittelpunkt sein, der Fokus sein. Deswegen dieses Lied, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Das ist so ein starkes Lied, das ist eine starke Aussage. Und das geschieht, wenn wir uns mit dieser Thematik auch nur mehr Jesus beschäftigen, auseinandersetzen. Unser Fokus wird Jesus. Wir schauen auf Jesus. Wir suchen seine Herrlichkeit, seine Gegenwart. Und es wird unser Leben für immer zeichnen. Zweitens, was passiert, wenn wir uns zu Jesus hinwenden? Das ist dieses Wort Veränderung. Und da möchte ich euch eine Stelle hier zitieren aus 2. Korinther 3,18, wo Paulus sagt, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wisst ihr, gerade wir als Christen sind ja in einem riesen Dilemma oftmals. Und zwar, wir haben einen extrem hohen moralischen Anspruch. Wir wissen, was richtig ist zu tun. Und das Schlimmste ist, wenn wir diesen Anspruch, natürlich haben wir, es stimmt es alles, aber wir richten einen Anspruch an andere Menschen, die auch Christen sind und sagen, wenn das Christen wären, ja, dann müssten sie sich so verhalten. Wir haben einen unheimlichen hohen moralischen Anspruch und wissen, was richtig und gut ist. Und natürlich sind wir als Menschen da versucht und immer in dieser Versuchung, unser Verhalten zu modifizieren. Und das führt uns immer wieder an die Grenzen unserer eigenen Machbarkeit. Und Paulus spricht da ganz klar drüber, wenn er im Römerbrief sagt, ich elender Mensch, ich weiß ja, was gut ist, ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes, an dem, was Gott sagt, was man tun soll. Ich habe Wohlgefallen dran, aber ich elender Mensch, weil er merkte, dass er in einem totalen Kampf sich befand. Und dann sagte er, preis dem Herrn. Dann kommt Römer 8, dieses befreiende Kapitel, wo er darüber spricht, über das neue Leben im Geist. Weil die Hoffnung, die wir haben, ist nicht in dem, was wir, wie wir uns verbessern, wie wir uns verändern, sondern die Hoffnung, die wir haben. Die gute Botschaft ist, das, was wir auch in diesem Vers gelesen haben, in 2. Korinther 3,18, dass da jemand ist, der in der Lage ist, uns zu verwandeln. Wisst ihr, die Wurzel aller Religiosität ist eigentlich der Wunsch, der Versuch des Menschen, sich selbst zu optimieren, ohne Gott. Nichts, dass wir denken, als Christen sollten wir nicht auch an uns arbeiten und an unseren Gewohnheiten schleifen. Das nennt man übrigens den Prozess der Jüngerschaft, oder sein Kreuz oder gekreuzigt zu leben, Jesus nachzufolgen, sich selbst zu verleugnen, wie Jesus sagte. Aber das ist etwas ganz anderes, als an sich selbst herumzudoktern, wie wir es so lieben. Uns selbst zu optimieren, und zwar ohne Gott. Doch es gibt Hoffnung. Und diese Hoffnung finden wir ausgedrückt in diesem Vers in 2. Korinther 3,18. Da heißt es zunächst einmal, wir alle werden verwandelt. Was für eine gute Botschaft. Wir alle. Das heißt, jeder, der irgendwie sich mit Jesus verbunden hat, dem gilt diese Verheißung, dass da Hoffnung ist, nämlich verändert zu werden. Und diese Veränderung ist, verwandelt zu werden in dasselbe Bild. Also so wie Jesus zu sein. Und interessant ist, dass dieses Wort verwandeln das gleiche Wort ist, was wir schon gesehen hatten bei Matthäus. Metamorpho, also eine Metamorphose. Denkt an einen schönen Schmetterling, aber der war nicht immer schön. Er hatte eine ganz andere Erscheinung, eine ganz andere Form. Er war ein elender Wurm, eine elende Raupe, ja? Die nicht so toll attraktiv aussah. Wisst ihr, dass manchmal die unscheinbarsten Raupen zu den schönsten Schmetterlingen sich verwandeln? Das ist die Metamorphose, das ist Metamorpho, das ist das, was uns verheißen ist, was wir alle erleben können als Nachfolger Jesus. Und dann heißt es hier, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Und das ist der Schlüssel. Er tut es, er wirkt es. Und das, was unser Teil ist, das bekommt, wird uns hier in diesem Vers gesagt, indem wir ihn anschauen. Hinschauen auf Jesus. Es ist genau das, was wir schon gelesen haben, was diese drei Jünger tun sollten auf dem Berg der Verklärung, als sie mit Jesus auf dem Berg waren. Sie sahen niemanden als Jesus allein. Fokus führt zur Veränderung. Und wann hast du das letzte Mal Zeit in seiner Herrlichkeit verbracht? Weil das ist das Ende aller Selbstoptimierung. Wenn wir ihn anschauen, das kostet ja nicht viel. Einfach ihn anschauen, uns mit Jesus beschäftigen, nur mehr Jesus, uns auf ihn ausrichten, dann geschieht ein übernatürlicher Prozess. Wir werden so wie er. Ja, das ist ja das Tolle, diese Veränderung geschieht, ja, positive und auch, als auch negative Weise. Ja, ihr kennt das sicherlich, dieses Phänomen, dass Hundebesitzer und Hunde, ihre Hunden immer ähnlicher werden. Also jetzt keinen Anstoß nehmen, bitte, jetzt, ja, vielleicht hast du auch, wir schauen nicht so genau hin, vielleicht hast du auch nur Erbarmen gehabt mit dem elenden, armen, hässlichen Kerlchen und hast ihn einfach aufgenommen. Aber es ist wirklich so, es gibt gewisse Parallelen zwischen von Hundebesitzern und ihren Hunden, ganz interessant. Auch wir sollen die Eigenschaften unseres Herrn, unseres wahren Herrn annehmen. Und das geschieht, indem wir ihn in seine Herrlichkeit anschauen. Das geschieht durch dieses Anschauen, durch dieses Zeit in seiner Herrlichkeit, in seiner Gegenwart verbringen. Und wisst ihr, wenn wir nicht diese Zeiten in seiner Gegenwart haben, dann bleibt uns nur der Weg der elenden Selbstoptimierung. Wo wir alles wissen, was wir wissen, was wir tun sollen, wo wir das umsetzen und uns dann schließlich wundern und sagen, Mann, warum ist das Leben so mühselig? Warum ist es so religiös verkrampft? Warum ist es so freudlos, lustlos, als Christ durchs Leben zu gehen? Und der Grund ist, weil wir, statt die Herrlichkeit anzuschauen, Jesus anzuschauen, ihn betrachten, dass wir ständig dazu neigen, uns zu optimieren. Darüber hatten wir ja schon auch gesprochen. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Das dritte Wort ist Vollendung. Wir kommen also von Fokussierung zu Veränderung zu Vollendung. Und was meine ich damit? Und dazu möchte ich mit euch eine Stelle ansehen, hier am Ende aus Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Das ist auch eine Stelle, die so stark ist, weil hier geht es um nur Jesus. Hier sagt der Hebräerbriefschreiber, deswegen lasst uns auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die so leicht umstrickende Sünde ablegen. Und hier wird gesagt jetzt, wie wir ein sündenfreies Leben, ein erfolgreiches Heiligungsleben leben können und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. In dem Hinschauen auf Jesus liegt verändernde Kraft. In dem Hinschauen auf Jesus liegt die Kraft, die aus uns elenden Raupen herrliche Schmetterlinge werden lässt. In dem Hinschauen auf Jesus, da liegt unsere Hoffnung. Und das ist das, was wir uns auch in diesem Jahr zum Ziel setzen sollten. Nur Jesus. Hinschauen auf Jesus. Er soll das Zentrum bleiben. Nicht wir, sondern er ist das Zentrum. Und was dieser Vers uns auch sagt, es gibt einen Wettlauf. Und dieser Wettlauf steht für das Glaubensleben. Jeder Wettlauf hat ein Ziel. Und hier sehen wir, was ganz wichtig ist, weil heute hört man ja ganz viele vermeintliche Weisheiten. Und zwar zum Beispiel diese Weisheit, der Weg ist das Ziel. Das hört sich toll an. Und für eine Mountainbike-Tour oder für eine Wanderung mag das gelten. Wenn man durch die Berge geht, dann ist der Weg das Ziel. Aber für das Glaubensleben oder für das Leben schlechthin ist das eine sehr schlechte Philosophie. Ist übrigens auch eine fernöstliche Philosophie. Hat nichts mit dem christlichen Glauben zu tun, weil der christliche Glaube ist ein Wettlauf und es gibt tatsächlich eine Ziellinie. Und jeder, der läuft im Wettlauf, der läuft nicht, weil der Wettkampf so schön ist. Im Gegenteil, der Wettlauf ist mühselig. Man schwitzt, man hat Schmerzen, man quält sich rum. Es geht nur um das eine, um das Ziel, die Ziellinie. Und wenn du die Reise genießt, wenn der Weg für dich das Ziel ist, wunderbar, umso besser. Aber wenn es nicht so ist, denk dran, das ist nicht, worum es geht. Es geht um das Ziel. Es geht um das Ziel. Es geht darum, eine Ziellinie zu erreichen. Und es gibt nur eine Lebensweise. Es gibt nur eine Möglichkeit, ans Ziel zu gelangen. Und das ist das, was dieser Vers uns sagt, Glauben. Deswegen heißen wir übrigens als Christen auch Gläubige. Das ist so leicht zu vergessen. Ich bin ein Gläubiger. Das heißt, der Glaube ist zentral. Ja, leider sind wir Gläubigen oftmals so alles andere als gläubig. Das ist ja unser Problem. Der Rainer Bonke, der hat ja immer solche markanten Sprüche gehabt, war ein Evangelist. Er hat gesagt, ganz einfach, glaube nur auch ohne Abitur. Ja, ich weiß, in der Schweiz sagt man ja Matura, ne? Aber ihr wisst Abitur, was das ist. Glaube nur, auch ohne Abitur, das weiß ich, das hat er immer gesagt. Das heißt, glaube einfach nur. Ob du jetzt viel verstehst, ob du jetzt einen Schulabschluss hast oder nicht, was immer du bist, wo du steckst, glaube nur. Das ist das, was Hebräer 12 uns sagt. Es gibt einen Wettlauf, in dem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollende unseres Glaubens. Wusstest du, dass wenn wir auf Jesus schauen, dass das die Quelle unseres Glaubens ist. Glauben bedeutet nicht zu sagen, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ich glaube. Das ist nicht Glaube. Glaube ist nur mehr Jesus. Nur mehr Jesus. Hinschauen auf Jesus. Weil er der Anfänger ist, der das initiiert hat in unserem Leben. Und er der ist, der uns über die Ziellinie bringt. Anfänger und Vollender des Glaubens. Und es gibt nur einen Weg, wie dieser Glaube eben entsteht. Sich viel mit Jesus beschäftigen. Deswegen, je mehr er unsere Aufmerksamkeit bekommt und uns gedanklich einnimmt, desto mehr wird Glaube in unserem Leben erweckt. Und desto mehr werden wir Gottes Kraft, Gottes Führung, Gottes Wunder erleben. Wir haben es gesungen heute Morgen. Hier bin ich Herr, mach mit mir Geschichte in diesem Land. Herr, ich glaube. Das ist genau das. Die Worte, die prophetischen Eindrücke, was wir gehört haben, das hat alles mit Glauben zu tun. Selbst Umkehr, Buße hat mit Glauben zu tun. Es heißt nämlich, kehrt um und glaubt. Weil wenn wir nur Buße tun, dann bleiben wir hängen im Loch. Aber es braucht den Glauben an das, was uns zur Buße bewegt, zur Umkehr bewegt. Wir werden nie über den Glauben hinauswachsen. Wir können uns nicht dem Glaubensanspruch entziehen. Weil das ist das, wozu Jesus uns berufen hat, so zu leben. Und wie gesagt, je mehr er unsere Aufmerksamkeit bekommt und uns gedanklich einnimmt, je mehr Nummer Jesus in unserem Gedanken, unserem Leben, unserem Sinn präsent ist, desto mehr werden wir in der Lage sein, Gott für Großes zu glauben. Und ich bin überzeugt, dass wir das in diesem kommenden Jahr auch erleben werden. Eine Wende, ein Hinwenden zu dem Göttlichen, ein Erleben der göttlichen Kraft, des Erwecklichen. Und wir werden zurückschauen in dieses Jahr 2025 und sagen, oh Gott, du hast Großes getan. Wie hast du das mit uns nur geschafft? Er schafft es mit uns, weil wir hinschauen auf Jesus. Und ihn zulassen, dass er uns verwandelt. Bist du dabei?